Das ist «Köpfe bei Giger», das neue Podcast-Format, wo ich euch spannende und interessante Persönlichkeiten näher bringen will. Ich frage Fragen zu Karriere, ich frage Fragen zu Schicksalsschlägen, ich frage intime Fragen, die vielleicht so noch niemand anders gestellt hat. Ich will euch die Menschen näher bringen, ich will, dass sie euch inspirieren, ich will, dass sie euch antreiben für euren eigenen Lebensweg. Und heute macht der Start Priska Zehnder. Sie ist eine langjährige Kundin und mittlerweile gute Freundin von mir. Und sie inspiriert mich wirklich tagtäglich mit ihrer sehr offenen Art, ihrem Lebenswille und ihrer extremen Motivation, jetzt auch mit 60 nochmal einen neuen Lebensweg zu gehen.
Du bist jetzt von Virtueli oben runtergefahren, bei Wind und Wetter. Es hat, glaube ich, geschneit.
Schnee.
Und ich habe Virtueli, keine Ahnung, was das ist, nie gehört, bis ich dich kennengelernt habe und bis ich dann vor ein paar Jahren sogar selber mal dort oben war, eine Woche und Ferien gemacht habe. Mhm. Und das ist ja wirklich, ich glaube, also für mein Verständnis eine von den abgelegensten Orten schon fast. Und dort oben bist du vor 20 Jahren als alleinerziehende Mutter aufgegangen. Mhm. Hast da unten im Limmatal baden, deine Segel abgebrochen und hast gefunden, jetzt gehe ich dort oben. Allein mit diesen zwei Kindern. Wenn du so zurückdenkst, wie ist das gewesen? Ist das ein Befreiungsschlag gewesen? Hat das Mut gebraucht? Ist das etwas, wo du einfach so ein bisschen easy, ich fange jetzt dort oben ein neues Leben an. Was sind dort deine Gefühle und vor allem auch Emotionen gewesen?
Also es war eigentlich familiäre Notbremse gewesen, wo ich einfach gewusst hatte, ich muss mich aus dem Gefüge freischaufeln, wo ich drinnen gewesen bin. Mhm. Weil es für mich nicht mehr gestimmt hat und ich den Aufgaben, die an mich gestellt waren, nicht mehr gerecht worden bin. Mhm. Ich bin ein zweites Mal Mutter geworden. Ich habe ein Geschäft geführt mit einer Partnerin. Und ich konnte das alles gar nicht mehr bewältigen. Und dann war eigentlich die Absicht gewesen, dass ich nur ein Jahr Auszeit nehme. Und aus dem Jahr sind dann 20 Jahre geworden. 20 Jahre, genau. Ich habe mich dann auch entscheiden müssen, weil dann ist die Tochter, also die Erstgeborene, ist dann eingeschult worden, wollte ich bleiben oder nicht. Mhm. Und es war eigentlich nie ein langes Überlegen gewesen, oder ein Hadern oder ein Vermissen von dem, wo ich hergekommen bin. Mhm. Für mich war ganz klar gewesen.
Also dass du dort bleibst.
Dass ich dort bleibe. Ja. Ich bin mit Sachen konfrontiert worden und ich hatte ein Gefühl von Glück in mir innen, eine Zufriedenheit, eine Ruhe und durfte einfach Mutter sein. Mhm. Und ich würde heute noch sagen, es war meine glücklichste Zeit.
Ah, ja.
3 Jahre lang.
Ja.
Einfach nichts machen, an dem Haus rumwursteln, da sein für die Kinder. Dort sagen sich wirklich Tassen und Füchse gute Nacht. Also, wir haben keine Türen abgeschlossen. Es ist verkehrsfrei. Ich konnte einfach schnaufen. Und war richtig, richtig glücklich gewesen. Ich habe sehr bescheiden gelebt. Ich hatte ein ganzes kleines Einkommen gehabt. Aber mir hat es auch nie etwas gefällt.
Und dann war der erste Schritt gewesen, wo du dich wieder ins Geschäftsleben zurückgeschmissen hast. Oder müssen hast. Weiss es nicht.
Genau.
Und dann hast du einen Laden aufgemacht. In Stanz ohne.
Nein, das war anders.
Das war anders?
Also dann, so die ersten 3 Jahre bin ich einfach daheim gsi, ich habe Zimmerli für Zimmerli renoviert und natürlich mit Low Budget etwas daraus gemacht. Mhm. 3 Schichten Nadelfilz entfernt und ich habe zuerst mal das ganze Haus ausgerümpelt. Und dann hat es angefangen wieder mit dem Restaurieren. Also ich habe einfach mir gesagt, ich bleibe daheim, ich muss einen Job von daheim aus machen können. Ich will Mutter sein. Nicht Kinder holen in die Kita und holen und bringen und so ein Timetable haben. Einfach dürfen sein. Und dann habe ich angefangen, eine Strickkollektion zu entwerfen, weil ich bin ja vorher Textilfachlehrerin gewesen. Ich habe sehr viel gerismet, ich habe sehr viel genäht. Ich habe Bettwäsche entworfen, ich habe eine Strickkollektion entworfen, ich habe 6 Bäuerinnen gehabt, die für mich gelismet haben. Ich habe mit den Heimarbeiten, also mit den ehemaligen Bäuerinnen, die haben Näharbeiten mit heimgenommen haben, die haben mir Bettwäsche gemacht. Das habe ich alles von daheim aus können koordinieren. Ich habe Prototypen gemacht und das weitergegeben. Und dann habe ich das nachher versucht, an Mann und Frau zu bringen. Ich habe das inseriert gehabt, das ist sehr gut gelaufen. Und dann hat es angefangen mit der Idee von der Hausmessen.
Ja.
Ich lade die Leute ein ins Haus, die sollen hochkommen. Und ich habe mit einem festen Stammkundenkreis können rechnen, weil mich ja niemand kennt hat. Ich habe ja keine Verwandte gehabt dort oben. Habe ich natürlich von meiner alten Kundschaft, die ich kam, von dem Geschäft in Baden, habe ich können so motivieren, dass sie zu mir gekommen sind. Ich habe das ganze Haus ausgeräumt, komplett neu inszeniert und mit alles können kaufen, was man gesehen hat. Und wir haben eigentlich unser kleines Hab und Gut in den Keller rein versorgt. Und das ist jedes Mal ein riesen Erfolg gewesen. Und ich habe das zweimal im Jahr gemacht und habe von dem leben.
Ach, Wahnsinn. Mhm. Sind die Leute, also von Baden, Zürich, wo auch
Bern,
immer,
von überall.
Auf das Wirtsweli. Und wer noch nie in Wirtsweli war, das ist wirklich, das ist so ein Strössli, wo dort drauf
geht. Genau, es sind fast 68 Kurven. Wir fahren dort hoch. Und im Winter ist sie den Bauern an der Bergstation geholt mit der Kutsche. Und hat sie wirklich mit Ross und Kutsche hinterher gefahren. Es war immer ein riesen Erlebnis gewesen. Und es ist ein Verkaufs- und Einkaufsart gewesen. Ganz anders.
Ja.
Nichts Kommerzielles.
Ja.
Und das hat jeder berührt.
Ja.
Natürlich, das Kulinarische hat nicht fehlen. Am Schluss haben wir sogar keine Pirinienbar gehabt. Wir haben Hotpots aufgestellt gehabt. Es ist jedes Mal mehr geworden.
Aha.
Und ich kann sehr gut zurückgreifen auf alle Ressourcen, auf die handwerklichen Ressourcen, was die Innerschweiz eigentlich beherbergt. Es hat wahnsinnig begnadete Handwerker.
Ja.
Frauen wie Männer. Und da bin ich einfach auf, das habe ich nie konstruiert im Kopf. Das ist einfach so gewachsen.
Und dann trotzdem irgendwann das Stationäre mit dem Laden?
Dann sind die Kinder aber schon im Gymnasium gsi und in der Lehre. Und dann habe ich gewusst, jetzt kann ich eine Präsenzzeit wieder generieren oder auch der gerecht werden. Und habe dann den Laden gemacht, weil die Kinder gefunden haben, sie wollen das Haus nicht zur Verfügung stellen.
Ah.
Dass sie ihre 7 Sachen müssen wieder in den Keller runterfugen. Und ja, ich habe dann das Angebot bekommen, eigentlich wie alles im Leben. Mir wird immer alles zugeführt.
Mhm.
Man muss es erkennen und zuschlagen. Ich habe das nie gesucht gehabt.
Mhm.
Aber es war natürlich dann halt auch wieder ein Plätzchen gewesen, wo man mich hätte sehen können.
Mhm.
Wer ist das überhaupt? Was macht ihr?
Mhm.
Und wenn ich gesagt habe, ja, wo die Leute gefragt haben, wo haben sie denn das Geschäft? Und ich habe gesagt, daheim, man war mal halt so ein Hausfrauen gewesen.
Mhm.
Man war einfach nicht professionell gewesen. Mhm. Und das hat dann für mich total gestimmt.
Und was das Interessante ist bei dir, du hast ja eben, du hast das unheimliche Flair von dem können inszenieren. Du kennst auch deine, du machst, alles was du machst, eben kommt von dir. Also es ist dein Stil. Auch wenn man dein Haus anschaut, wenn man deine Inneneinrichtung anschaut, wenn man dann deinen Laden sieht, das bist wirklich du. Du lebst das. Ist das auch etwas, wo du im Laufe dieser Zeit, ist das etwas, wo eine Entwicklung hat? Oder auch bist du da relativ intuitiv und du machst das einfach so und du willst das auch so machen? Oder was ist der Designprozess? Gibt's den? Oder ist das wirklich einfach etwas, was dir zufließt? Wie kalkuliert ist der?
Also ich glaube, es ist ja alles ein Prozess und man verändert sich auch unglaublich im Leben. Also wenn ich jetzt gerade kürzlich am Sonntag einen Brunch gemacht mit meinen Kindern und dann hat meine Tochter ein Foto führen und hat gesagt, hey, hast du gesehen, wie wir mal eins gelebt haben? Geht ja gar nicht. Aber das hat dazu mal halt gestimmt, was für mich eine unheimlich wichtige Ressource ist, wo mich auch motiviert, wo auch ein Generator ist, für zum Ideen aushecken oder Ideen, die zu mir kommen, ist, dass ich einfach verschiedene Handwerke wirklich professionell erlernt habe.
Ja.
Also ich habe ein Fachwissen, irgendwie, ob das über Textilien geht, über das Unterlags, über die Unterlage geht, also
Holz.
Holz, Stein, Beton. Ich war an der Kunstgewerbeschule, ich war in der Textilfachklasse, ich habe Schriftenmalerei gelernt, ich habe Vergolden gelernt und ich profitiere eigentlich von all diesen Berufen. Also ich weiss, wie sich's anfühlt, ich weiss, was man mit diesen Materialien machen kann und die faszinieren mich auch. Ich bin sehr ein haptischer Mensch, sehr ein materialistischer Mensch. Also nicht im Sinn von Geld anhäufen, sondern das Material, ich liebe Materialien. Ich liebe Kompositionen von den verschiedensten Materialien. Ich tue auch sehr viel experimentieren. Und dann bin ich 10 Jahre lang mit einem Restaurator zusammen gewesen und Antikschreiner, wo mich in eine Welt eingeführt hat, was man alles mit Holz wirklich machen kann.
Mhm.
Wie sich Holz anfühlt, wie man es veredeln kann, wie man es wirklich zum vollen Glanz erscheinen lassen kann. Und das sind sicher sehr, sehr prägende Jahre gewesen.
Ja.
Sehr.
Du hast ja auch parallel zu deinem Laden oder eben allgemein zu deiner Karriere, sage ich jetzt dem, hast du eben auch angefangen, Einrichtungen machen für Drittpersonen. Also nicht nur deine eigenen vier Wände immer wieder restaurieren, immer wieder vielleicht auch neu inszenieren, sondern du hast auch das zu einem Beruf gemacht. Heute sagt man dem Interior Designer oder Innenarchitektin. Du bist in diese Richtung reingegangen. Wie wichtig ist denn das Wohnen, das schön Wohnen? Oder was auch immer schön ist, was, wenn du an ein Projekt herangehst, wie willst du die Leute begeistern zum schönen Wohnen? Was definiert das? Sind das Materialien? Sind das Düfte? Sind das die Aufteilung von einem Raum? Wie gehst du an so ein Projekt an, aus deinen Erfahrungen?
Es sind jetzt viele verschiedene Fragen, die du gerade in eine Frage reinpackst. Also ich glaube, das Wohnen, das Einrichten, das hat bei mir schon als Dreijähriges angefangen. Früher hat man noch die Zundhölzschächte gehabt, die man ineinander reinschieben konnte. Die haben wir gesammelt daheim und aus denen habe ich schon Babyhäuser gebastelt. Nachher hat es angefangen mit der Knetti, dann ist es weitergegangen mit der Lego, dann mit der Konstri. Und durch meinen Beruf, den ich als Schriftmalerin gelernt habe, habe ich auch sehr viele Sachen können machen, die ich dann im Einrichten wieder habe können brauchen. Und habe das natürlich in meinem Mädchenzimmer sehr viel verändert und wieder selber etwas produziert. Und dann bin ich verheiratet gsi mit einem Architekt. Da war natürlich das Wohnen und das Leben auch wieder sehr zentral gewesen. Dann bin ich Einkäuferin gsi beim Interio, in der Möbelbranche natürlich, wo auch wieder mit dem Einrichten zu tun hatte. Das hat mich eigentlich immer verfolgt. Und wo ich auch auf den Berg gekommen bin, ist das Wohnen, hat das natürlich nochmal eine ganz andere Tragweite gehabt. Weil es ist ums Nest gegangen von meinen Kindern. Was bedeutet das wirklich? Und das können mitverfolgen, was das auch für ein Kind bedeutet. Da ist eigentlich das Design, wie soll ich jetzt sagen, das war nicht zweitrangig gewesen, aber das Gefühl von Geborgenheit, Nestwärme, Ankommen. Und das habe ich eigentlich gemacht, indem ich ganz wenig Mittel hatte. Weniger ist mehr gewesen. Ich habe schon fast so minimalistisch gelebt, weil ich eigentlich das Hab und Gut meinem Mann hinterlassen habe. Bin eigentlich mit fast gar nichts gekommen. Und das hat mich natürlich auch gezwungen, mit wenig Mitteln etwas herzustellen und etwas inszenieren können, dass wir das Gefühl haben, wir haben alles, wir wohnen in einem Palast. Für uns war es ein Palast gewesen. Und das hat gelangt.
Was sind denn die Elemente, wo jetzt das Nestige für dich, jetzt nur natürlich persönlich für dich, was sind denn da Elemente? Wenn du sagst, eben du, wir haben jetzt da nicht können gross einkaufen.
Wir hatten auch ein organisches Haus gehabt. Es ist ja ein Holzhaus, was an und für sich eben schon mal
warm ist.
Dann haben wir sehr viele Fenster. Also, und ich habe in diesem Haus eigentlich alle Tageszeiten können mit einbeziehen. Also Morgensonne, Mittagssonne, Abendsonne. Das ist so positioniert, dass wir eigentlich den ganzen Tagesablauf mit der Sonne haben dürfen leben. Ist schon mal wichtig gewesen. Also das Licht ist sehr wichtig. Und dann natürlich die zusätzlichen Materialien. Ich habe versucht, möglichst viel auch wieder mit Holz zu arbeiten und mit Textilien. Und das sind, ich habe keine fixfertige, also es hat mich eigentlich sehr erfinderisch gemacht und sehr kreativ aus dem Nichts raus. Also man sagt ja auch, Not macht erfinderisch. Und auch heute, wenn ich für Leute einrichten darf, muss ich sagen, ich habe sehr gern, wenn das Budget relativ straff ist oder der Platz sehr eng ist, weil es kurbt mich dermaßen an, das Optimum rauszuholen. Einfach das Optimum. Und es ist möglich. Hätte ich viel Budget zum Beispiel zur Verfügung oder viel Platz, ist viel schwieriger.
Ist das so?
Ja.
Weil man meint ja immer, oder viel Platz erlaubt dann auch... Du sagst, also eigentlich ist es gerade das Gegenteil. Also aus diesen, ich sag's jetzt mal ein bisschen abschätzig, popeligen Mietwohnungen kannst du eigentlich durch die gekonnte Anwendung von Materialien, von Stimmungen, kannst du eigentlich auch dort ein absolutes Optimum rausholen.
Sicher, man kann aus allem ein Optimum rausholen. Absolut. Absolut. Also meine Kinder haben zum Beispiel Kinderzimmer gehabt, 12 Quadratmeter. Und da habe ich alles mit Alkovenbetten und alles eingebaut und so. Das ist alles gegangen. Und sie haben nie das Gefühl gehabt, sie hätten zu wenig Platz.
Ja.
Wir haben natürlich einen riesen Aussenraum gehabt, wo wir 1000 Quadratmeter Umschwung und sonst, ja, Bech und Wälder und alles. Wir haben alles gehabt.
Ja, immer noch.
Und was ich auch, glaube ich, noch sehr wichtig finde, ist, dass etwas cozy ist und eine Behaglichkeit ist, dass das Auge nicht abgelenkt ist von vielen verschiedenen Details. zu wenig, also dass man das Auge nicht überflutet ist von Farben, Formen und Ordnung. Boden und Fenster sind bei mir nie so sauber, mit den Tieren sowieso nicht, aber es ist immer extrem aufgeräumt. Auch in den Schubladen, in den Kästen. Also ich glaube, das gibt das Gefühl von Sicherheit, man kann sich orientieren, man kann auch loslassen, es schreit nicht, oh, da sollte man wieder mal einmal aufräumen oder da sollte man das machen. Es liegt dann nicht einfach irgendwie wahllos Zeug rum. Die Kinder dürfen spielen in der Stube, aber die haben ihre Körbe gehabt, wo sie das Zeug noch wieder versorgt haben.
Das ist noch ein, das finde ich sehr ein interessanter Punkt, das Aufräumen. Weil das ist zum Beispiel, das merke ich bei mir in meinen vier Wänden. Da kann, eben wie du selber sagst, der Boden kann mal dreckig sein, aber es ist auch für mich persönlich seelisch viel schwieriger, zum Ruhe zu finden, wenn auch viel Zeugs rumliegt. Dort noch ein Papierhaufen, dort noch Bücher, dort noch Wäsche auf dem Sofa, irgend so etwas. Das ist fast, für mich ist das ist wirklich so das Cluttering, wo einem eigentlich so fast ein bisschen im Hirn wie auch eine Art blockiert.
Ja, völlig. Es tut wie Zutext, also es macht einfach zu.
Es lenkt ab.
Voll. Und es stumpft dann irgendwie auch ab, dass man eben die Schönheiten dann auch nicht mehr sieht.
Du sagst jetzt zwar gerade einmal zu gewisse, dass die Augen nicht überflutet sind. Was ist denn das Trendige, was wir in den letzten paar Jahren auch so gesehen haben, ist ja genau das Souvenirsammeln. Also von überall bringt man noch irgendetwas mit, überall nimmt man, oder da stellt man noch irgendwie ein kleines Detail an, dort ein Fotorahmen mit etwas drin. Das ist auch so der Trend, oder, wo doch also wieder das...
Finde ich aber sehr matchentscheidend, weil dann weiss ich auch, wer dort drin wohnt. Das ist eigentlich das A
und O. Es ist wahrscheinlich so ein bisschen die Balance zwischen sehr persönlich, aber nicht too much.
Aber die kommt jetzt eben genau in das Know-how, wie kann ich das inszenieren. Also wenn jetzt auch jemand kommt, dann möchte ich ja am Betrachter wie es auch können, ein bisschen dirigieren, wo soll er hinschauen. Also etwas in Szene setzen, dann soll man halt die Souvenir in Szene setzen und irgendwie einen Platz oder einen Space schaffen, wo man das schön kann arrangieren, so wie einen Schrein sozusagen. Also wenn dann auch jemand auf Besuch kommt, dann fokussiert er das automatisch und dann ist er neugierig. Und das ist doch schon mal ein riesen gutes Zeichen, wenn jemand neugierig ist. Und dann kommt man auch in ein Gespräch und sagt, hey, wo ist denn das? Oder woher hast du das? Oder warum ist das da? Aber wenn das in der ganzen Wohnung irgendwann verteilt ist, verliert das einfach.
Wenn man
jetzt die Anordnung.
Ja, wenn man jetzt sagt, die Souvenirs kauft man ja auch für sich selber. Wie sehr ist die, was macht es im Hirn oder was macht es im Herz, wenn man mit diesen Souvenirs konfrontiert ist? Also, wenn jetzt du inszenierst und du weißt, du machst das jetzt für jemand anders. Was willst du, dass die ganz persönlichen Gegenstände, die sollen ja in erster Linie mal Glück und Freude ausstrahlen. Wie sehr soll man das selber für sich inszenieren? Oder wie tust du das inszenieren für deine Kunden? Eben, du sagst, ein Schrein, gut, das ist dann wirklich eine Inszenierung. Aber wenn man jetzt sagt, okay, man tut das in Alltag einbauen. Oder wo tue ich Fotos anstellen? Oder wo tue ich einen schönen Stein, den ich gefunden habe. Wie gehst du da vor? Das ist ja extrem persönlich. Kannst du das überhaupt für jemand anders machen? Oder ist das doch auch wieder etwas, wo...
Also für mich ist das fast so und auch, wenn ich jemanden begleiten darf, um seinen Wohnungsstil zu finden.
Ja.
Das heisst nicht, ich tue ihn dann aufdoktrieren, sondern man muss das gemeinsam zusammen finden. Also für was... Also was ist jetzt für die Person, für den Klient wichtig, dass er sich daheim fühlt. Und wenn er jetzt halt extrem viel so Souvenirs hat, dann unbedingt mit Gruppierungen arbeiten. Und vielleicht halt auch mal etwas versorgen. Oder vielleicht wieder mal etwas wechseln. Das ist ja wie Weihnachtsdeck, die kann man mal vorholen und die kann man wieder versorgen. Und jedes Mal tut das wieder, jetzt ist wieder Mandarinli-Zeit oder auch jetzt stehen die wieder die Tannenzäpfe rum. Dann ist das wieder wie eine frische Belebung und ich glaube, da habe ich gar kein Problem. Für mich ist das Allerwichtigste, wirklich ein ganzes intensives Einstandsinterview zu machen. Wer ist das überhaupt? Da bin ich überhaupt nicht wichtig. Ich bin eigentlich nur der Transformator. Und probiere es halt dann einfach nach meinen ästhetischen Grundsätzen oder nach meinen Stylings, Handhabung so zu ordnen, wo er vielleicht selber gar, also der Kunde gar nicht auf die Idee kommt, dass man das machen könnte. Mhm. Und denkt, wow, das ist alles von mir. Hey, du, das sieht jetzt total anders aus. Mhm. Sag ich, probiere es so anzustellen oder so und so. Das ist matchentscheidend. Und halt auch Sachen mal weglassen.
Mhm. Als Interior Designer, das ist jetzt, du sagst es gerade, es geht nicht um dich, aber wie sehr spielt der eigene Stil doch immer wieder rein?
Nicht so viel.
Nicht so viel?
Ich glaube nicht so viel, weil ich glaube überall an meine Ausbildung habe ich natürlich auch wie ein optisch geschultes Auge bekommen. Mhm. Und auch wenn etwas irgendwie disharmonisch ist, ich sehe das gerade. Also es stört mich auch, es tut mir auch weh.
Mhm.
Also manchmal ist es eine Art, jetzt haben wir schon fast ein bisschen aus, von allein stelle ich irgendetwas wieder so und so an, wenn ich irgendjemand eingeladen bin, denke ich, oh mein Gott, geht gar nicht. Aber mir gefällt das eben auch, halt auch irgendjemand, der völlig 70s angehaucht ist, für den auch etwas gerecht zu werden.
Mhm.
Aber was mache ich, dass es halt wirklich die Aussage zum Tragen kommt? Und ich glaube, viele wissen nicht, wie mache ich denn das wirklich?
Mhm.
Das ist wie bei einem Koch, der halt einfach Kompositionen von Gewürz machen kann, oder ein Choreograf, der mit der Musik und mit der Schrittabfolge eine Komposition machen kann, habe ich das einfach im Volumen, im Raumvolumen rein, mit den Materialien.
Mhm.
Mhm. Da muss ich mich überhaupt nicht gross anstrengen, das kommt wie von allein. Farben, Formen, Materialien, zueinander stellen, auseinander tun. Und das macht mich unheimlich glücklich und zufrieden.
Und deine Kunden natürlich auch.
Ja, die catchen hier rüber manchmal. Ja, sie sind so begeistert, weil ich auch sage, hey, nein, gewisse Sachen, die behalten wir von dir. Weil sie denken, oh, ich kann alles nur Schrottsachen. Ja. Außer mit dem sage ich, nein, überhaupt nicht. Also man kann auch mit Kosmetik etwas machen, vielleicht halt ein bisschen aufpeppen, aber in Szene setzen.
Mhm. Wieso wissen wir, ich tue es jetzt extra verallgemeiner, wieso wissen wir nicht mehr, wie man schön wohnt?
Ich glaube, vielleicht ist auch die Medien schuld. Also ich denke, wenn das von daheim nicht zelebriert ist, ich glaube, das ist extrem matchentscheidend, auch für ein kleines Kind. Liegt es jetzt halt irgendwie in einer Wäschzeine oder in einem schönen Stubenwägeli, wo es daheim gut schmeckt und mit schönen Stoff und Materialien, weil die greifen halt noch vieles über das Haptische, alle sind und irgendwie beleben. Das gibt mir einfach wirklich ganz, ganz klein her mit. Und dann ist das auch ein Bedürfnis. Und ich glaube, da wird einfach zu wenig Wert drauf gelegt.
Mhm.
Unterhaltungskommerz-Sachen sind viel wichtiger und möglichst viel fortgehen mit den Kindern und gehen reisen und lange Flugreisen, anstatt einfach wirklich Geborgenheit geben.
Mhm.
Das ist die Basis fürs Leben.
Ja, und auch natürlich das extrem kommerzielle, oder heute ein Sofa für 1000 Stutz und dann können wir nächstes Jahr können wir wieder ein neues anstellen. Genau. Mhm. Also das Sorge geben von dem Produkt oder auch eben das Lernen, wie gibt man einem Produkt Sorge? Ich finde, das ist auch
das so. Ist auch das Materialistische, also das materielle Denken, das ist die Achtung auch vor einem Naturprodukt, genau, wo lang wächst, wo nachher auch wertvoll veredelt wird und dann wieder umgesetzt wird, dass es der Mensch kann brauchen, ob es jetzt ein Teppich ist oder eine Jacke oder ein Möbel, ist egal.
Mhm.
Und ich glaube, was auch ein bisschen kontraproduktiv ist, wir sind viel zu fest trendorientiert.
Mhm.
Und das hat eigentlich nichts mit der Persönlichkeit zu tun.
Mhm.
Das geht völlig verloren.
Mhm.
Also das Wohnen wird bis zu einem gewissen Grad ein Status.
Mhm.
Und das ist überhaupt nicht wichtig, das darf nie ein Status sein.
Also ein Status extern, oder? Dass,
ja,
dass man einfach das Flexform-Sofa hat.
Ja, weil man oder halt eine einfach, oder
genau, weil man den BMW in der Garage hat.
Ja, genau.
Mhm. Mhm.
Und das hat mit Wohnen gar nichts zu tun.
Mhm. Ja, es ist natürlich es ist der einfachere Weg. Oder? Es ist
die Unsicherheit.
Ja.
Es ist eine Unsicherheit, man orientiert sich halt und man orientiert sich, wer hat was.
Mhm.
Und dann möchte man das auch wie halt kopieren, aber es ist nicht sich selber.
Mhm.
Und das finde ich schade. Und das möchte ich eigentlich den Leuten, da kommen jetzt halt auch so mit Bildern, weißt du, ich hätte gerne das und das und das. Und sage ich, komm, nein, die Lampe ist schon lange alt und das sehe ich in jeder Wohnung rein. Abfahren, wir finden etwas anderes. Wir finden das, was genau für dich stimmt.
Mhm.
Und das finde ich wichtig.
Ist vielleicht ist einfach der längere Weg, oder?
Bis viel spannender und sie sind viel glücklicher.
Mhm. Mhm.
Und sie stehen anders dahinter.
Mhm. Wenn man, wenn wir nochmal aufs schön Wohnen zurückkommen, oder beziehungsweise eben schön Wohnen und Geld.
Mhm.
Du hast vorhin selber gesagt, es braucht nicht viel, es braucht nicht eine riesen Wohnung zum schön Wohnen. Braucht es viel Geld oder ist das eine grosse Investition, wenn man sagt, hey, ich hätte gerne, dass Priska zu mir heimkommt und mit mir zusammen schaut, was man aus meiner Wohnung machen kann. Braucht es da, ist das ein gross, also ich muss jetzt keinen Betrag nennen, verstehe mich nicht falsch, aber ist das etwas, wo du auch sagst, hey, ich will das eigentlich für jeden, der diesen Wunsch hat, wie jemand einen Fitnesscoach nimmt, mhm, oder einen Lifestyle-Coach, ein Lebenscoach oder einen Psychologe. Mhm. Ich will auch den Menschen das können anbieten, und zwar über jegliche finanzielle Möglichkeiten, weil mir ist es wichtig, dass nachher der Mensch glücklich ist, wenn er heimkommt, mhm, glücklich ist, wenn er seinen Blazer kann abhängen kann, mhm, und in ein schönes Wohnzimmer,
mhm,
hat.
Mhm.
Der Punkt Geld und oh, das kann ich kann mir keinen Interior Designer leisten. Wie willst du dich da auch in Zukunft vermarkten? Was sind oder wie willst du das den Leuten können ermöglichen?
Also es ist sicher, also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Grundkonzept muss machen für irgendetwas Öffentliches wie ein Restaurant oder ein Hotel, sind das andere Beträge, aber ich habe jetzt gerade dürfen vor der Weihnachten 3 Leute begleiten,
mhm,
die in einen neuen Lebensabschnitt reingekommen sind und, mhm, die sind jetzt in die Pension gekommen, die Kinder sind ausgezogen und gesagt, du, jetzt möchten wir einfach ausräumen und neu starten.
Mhm.
Und so, dass es für uns stimmt. Und da muss ich das Rad nicht neu erfinden. Ich darf sie begleiten, also ich gebe ihnen einen Support,
mhm,
und gebe ihnen auch einen Leitfaden, mhm, wie sie dann auch also unabhängig von mir, mhm, nachher weiter können gehen und können einkaufen und wissen, da liegen wir richtig. Ich gebe ihnen so meine Grundbibel nachher in die Hand. Und ich muss ehrlich sagen, das ist überhaupt nicht teuer.
Ja.
Wirklich, ja, nicht. Also, ja, weil das ist für mich auch nicht ein riesen Aufwand.
Ja, ja.
Es ist natürlich meine langjährige Erfahrung,
mhm,
aber da bin ich einfach relativ sehr fair. Man, mhm, kann zwar sagen, ich habe einen Gedanken in einer Hundertstelsekunde, ich kann ja nicht sagen, der kostet jetzt 500 Franken. Obwohl, ja, Kreativität hat ja einen langen Prozess gehabt,
mhm,
und Stilsicherheit sowieso. Und, aber es ist absolut zahlbar.
Mhm.
Ich kann das für alleinstehende Personen machen, die völlig im normalen Lohnsegment drin sind. Mhm. Ich kann das für ganz Reiche machen und ich kann solche haben, die wirklich Low-Low-Budget haben.
Mhm. Mhm. Wir haben mal eine mega interessante Diskussion gehabt über Funktionalität. Eben, du sagst ja selber, es ist dir auch wichtig in deinen eigenen vier Wänden, dass es auch die Funktionalität, mhm, da ist. Also, dass es, ich sage jetzt mal, das logische Wohnen, was auch immer, mhm, ist jetzt gerade eine Erfindung, die ich jetzt gerade sage.
Mhm.
Und wir haben dann darüber geredet, wie sind teilweise die Wohnungen konzipiert und wie teilweise total unlogisch auch.
Mhm. Mhm.
Und du hast dort dann interessant darüber geredet, eben was sind ganz einfach, oder zum Beispiel, du hast das Beispiel gemacht, hey, die Kundin, die hat nicht mehr wollen, in der Küche auf die oberen Schränke gehen. Mhm. Wieso macht man nicht, wie heisst das Wort, das kleine Kabäuschen, wo man die Lebensmittel rein tut?
Also Vorratskammer.
Mhm. So baut man ja heutzutage, also kommt zwar langsam wieder, aber, mhm, die letzten 30 Jahre hat man ja wirklich nicht so gebaut. Wieso ist das logische Wohnen, eben dass die Abfolge oder der Gang muss so und so sein, oder er muss nicht zu gross sein, oder der Eingangsbereich. Was sind da deine Erfahrungen, die du letzten paar Jahre gemerkt hast, wo du sagst, hey, so wohnt man nicht mehr heutzutage. Wenn ich jetzt von null könnte anfangen, einen Grundriss könnte planen, das wären die wichtigen Punkte.
Also mich erschüttert es eigentlich immer, wie die Wohnungen aufgeteilt sind. Also die sind heute schon so konzipiert, dass ein Bewohner, der irgendeine Wohnung bezieht, gar nicht individuell kann einrichten kann.
Mhm.
Es ist eigentlich alles schon ganz klar, wo steht der Esstisch, wo steht das Sofa, wo, mhm, steht der Fernseher,
mhm,
wo habe ich eine kleine popelige Garderobe, wo ich meine 5 Mäntel und meine 5 Schüle kann tun, hat zwar aber irgendeine 5-köpfige Familie,
mhm,
wo gibt es eine Schmutzschleuse, wo gibt es keine Schmutzschleuse, wo haben wir unsere Herbstsachen, wo haben wir unsere Wintergarderoben, also,
mhm,
und dann stellt man irgendwie einen Kasten in ein Zimmer rein. Es finde ich sehr, sehr bedenklich. Also, und das, was eigentlich das Daily Business ist, hat keinen Platz. Also, mhm, da kommt der Status brutal zum Tragen.
Mhm.
Eine riesen Stube von 30 Quadratmetern, wenn nicht noch grösser, wo man eigentlich, wenn, noch Fernsehen schaut, mhm, wenn man das überhaupt heute noch schaut.
Mhm.
Und, eine Standardküche mit dieser Insel und mit dem Hochzieher hinten.
Aber wo wir alle nicht mehr sehen können.
Kann man nicht mehr sehen, nein. Und irgendwie, es hätte keinen Vorratsraum. Und wenn es einen Vorratsraum hat, ist eine Mikrung und ein Wirtschaftsraum, wo einfach wirklich separat eine Wäschmaschine mit einem Tömbler steht, wo man halt auch mal die dreckigen Schuhe vom Wandern kann putzen, in einer grossen Wanne rein. Das gibt's einfach in keiner
wieso
Wohnung.
Wieso gibt's das nicht?
Ich frage mich auch, ob das vom Grundkonstrukt vom Architekt, wenn Wohnung über Wohnungen ist, ob das mit den Anschlüssen halt einfach nicht funktioniert. Oder sie finden, das ist einfach nicht das Bedürfnis.
Mhm.
Wird zwar nie gefragt, oder? Und die Leute, für die ist es einfach fängt normal. Mhm. Sie machen dann ein Buffzimmer, nehmen das Zimmer mehr. Das finde ich auch ganz tragisch. Aber die kleine Stube mit bodentiefen Fenstern ist einfach immer noch so und da. Und das habe ich dir auch mal gesagt, an dieser Diskussion, was für mich immer wieder eine Inspiration ist, ist wirklich der Ballenberg.
Ja.
Genau. Einmal im Jahr gehe ich im Ballenberg und wenn man den sieht, die Schweiz ist so klein, aber Osten, Westen, Norden, Süden baut komplett unterschiedlich.
Mhm.
Und die haben jetzt einfach die Natur und das Wetter und die Wohnlage einfach mit einbezogen und es macht überall Sinn.
Mhm.
Und dort hat niemand eine grosse Stube.
Mhm. Mhm.
Aber es hat Räume, wo man die Naturalien aufbewahrt, weil es ist meistens 3-5 Grad kühler.
Mhm.
Es hat irgendwie eine Scheure, wo man halt die dreckige Ware deponieren kann. Mhm. Und das fehlt uns einfach. Und ich glaube, es ist nicht, dass wir keinen Platz haben. Die Aufteilung von diesen 80 oder 150 Quadratmeter ist einfach komplett anders.
Mhm.
Es hat einen ellenlangen, schlanken Gang. Also da habe ich gerade Freude, wenn ich heimkomme. Muss mich zuerst einmal durch ein Tunnel durchzwängen. Also ich freue mich.
Ja, ich merke es einfach immer wieder bei den Küchen. Ja, ich finde Küchen wirklich, also da überlegt sich wirklich gar niemand mehr irgendetwas. Es hat viel zu wenig, also auch da, ich meine, du kennst jetzt auch meine Wohnung, ich meine, die ist auch relativ gross für eine Mietwohnung. Und ich meine, ich weiss nicht, wie dort eine vierköpfige Familie in der Küche.
Kein Stauraum. Nicht.
Einfach nicht logisch. Mhm. Wo tun wir den Staubsauger an, wo eben, ja.
Ich finde es eben noch spannend, dass auch in dieser ganzen Küchenszene, jeder Küchenbau, den ich kenne, ist männlich.
Mhm.
Ich kenne kein Frauenunternehmen,
mhm.
das sagt, unser Thema ist Küche.
Mhm.
Und das sind eigentlich alles mal Ex-Schreiner gewesen.
Mhm.
Und die haben sich halt dann spezialisiert. Und wo sie sich immer sehen, also innovativ bewegen, der neueste Kocher.
Ja, ja, beim Dampfabzug.
Dampfabzug. Und irgendwie nach 3 Jahren sagt man, nein, der hat sich jetzt doch wieder nicht bewährt. Und Stepanyaki und... Nein, alles Shishi. Also es ist wie wenn ich nur nähen kann, wenn ich die neueste, modernste Nähmaschine habe. Bei den Schneiderinnen, die haben immer noch die alte, klassische Bernina.
Ja, ja, natürlich.
Und irgendwie, das finde ich brutal schade. Mhm. Und eben das mit dieser Insel und den Hochzieler hinten, das ist einfach ein No-Go.
Wie lange sehen wir noch diese Insel?
Ich weiss es auch nicht.
Und was ist die Alternative? Geht man wieder zurück zu einer ganz geschlossenen Küche? Macht man wieder, kommt irgendwann wieder der Durchreiche?
Das glaube ich nicht unbedingt. Ich finde es einfach spannend, sobald man reisen ins Ausland geht, sieht man das gar nicht.
Mhm.
Sind die Inseln gar nicht vorhanden?
Mhm.
In Italien hat niemand eine Insel.
Mhm.
Also in Frankreich und in England habe ich auch noch nie eine Insel gesehen.
Mhm.
Es ist jetzt halt so trendy, in Deutschland sehr oft und in der Schweiz natürlich. Und das zusammen, um sich die Inseln irgendwie zu versammeln und ein Apronet, das finde ich schon noch... Man ist einfach am liebsten in der Küche.
Mhm.
Also ich finde, Küche muss das Grösste mit dem Essen, das darf zusammen sein. Küche und Essen zusammen.
Mhm.
Und das muss der grösste Platz sein.
Mhm.
Das ist ein Herzstück.
Mhm.
Das war früher ein Feuer.
Mhm.
Und mit den Gästen hockt man nicht im Sofa und trinkt das Käffeli und isst das Küchli.
Mhm.
Das ist einfach over.
Mhm.
Man ist in der Küche.
Interessant, du hast vorhin gesagt, eben, wer schaut noch Fernsehen? Was passiert dort? Also, dass man, ich meine, ja, ich merke es bei mir selber. Also, ich meine, wenn ich noch irgendwie etwas konsumiere, dann ist es meistens so.
Mhm. Ja, das iPad oder der Laptop.
Ja, oder was ich persönlich jetzt noch lässig finde, sind halt dann die Beamer-Geschichten, oder? Dass man, weil ich finde einfach Fernsehen in einem Raum, das habe ich schon immer schrecklich gefunden.
Mhm. Sind so überdimensional gross. Es ist einfach eine schwarze, glatte Fläche. Das ist kalt.
Schrecklich. Mhm. Also, oder, dass man dann sagt, okay, wir haben ein Fernsehzimmer, finde ich dann fast noch fair. Oder?
Das Medienzimmer finde ich sehr gut. Das muss man wirklich vom üblichen Leben, vom Familienleben gerade abschirmen. Das hat mit dem gar nichts zu tun. Ist auch störend. Und auch derjenige, der schaut, kann sich auch nicht auf den Text konzentrieren. Und die, die am Tisch sind, das stört, weil die jetzt vielleicht einen Fußballmatch schauen. Also das gehört einfach nicht zusammen. Das beißt sich.
Mm-hmm. Ja, spannend. Kinderzimmer ist immer wieder so ein Thema, das ich auch bei mir gesehen habe. Wir haben ja riesige Kinderzimmer, wo ich sage, hey, das, du sagst selber, oder deine Kinder sind mit 12 Quadratmetern gut ausgekommen. Was ist dort, weil ich jetzt in meinem Fall zum Beispiel, wenn ich sage, hey, weißt du, also die Kinderzimmer, die legen wir zusammen. Die Kinder können easy mit 18 Quadratmeter Zimmer, können die easy zusammen in einem Zimmer sein, aber dann haben wir immer wieder so das Gefühl, ja nein, allein ein Zimmer haben, ist ja schon noch lässig für ein Kind. Aber was ist da dein Rat? Wie tut man Kinderzimmer konzipieren?
Also ich glaube, wenn Kinder klein sind, ist schon noch schön, wenn sie zusammen in einem Zimmer wohnen können.
Mhm.
Aber ich kann mir vorstellen, so ab der Pubertät, wo jeder vielleicht, und dann ist man nicht gleich alt, und dann ist es vielleicht ein Mädchen und ein Bub, ist schon auch noch schön, wenn jeder sein kleines Reich hat. Aber es muss nicht 18 Quadratmeter sein.
Mhm.
Es ist ja dann wie, so, wie die eigene erste kleine Wohnung.
Ja.
Das würde ich schon sehr begrüßen. Und wo man einfach weiss, das ist jetzt mein Ort, wo ich mich zurückziehen darf. Und wenn die Tür zu ist, hat man auch die Intimsphäre zu respektieren. Das finde ich schon schön.
Ja.
Aber sonst miteinander in einem Zimmer, wo Kinder miteinander schlafen können, aber gleich so können konzipieren, dass jeder noch gleich sein Eckeli hat, mhm, und ein bisschen wie für sich ist. Auch wenn das nur ein Vorhängli ist, ist egal.
Mhm.
Das find ich eigentlich sehr herzig.
Mhm.
Das miteinander. Und das war früher ganz normal gewesen. Man hat dann auch irgendeine Geschichte erzählen oder halt sich etwas erzählen, bevor man einschläft und so. Das finde ich schon schön.
Ja.
Aber es ist halt natürlich auch durch die ganze Industrialisierung, es ist ein Luxus geworden, dass jedes Kind ein Zimmer muss haben und dass das Kind auch abgeschottet für sich muss schlafen. Das finde ich auch ein Irrsinn. Ich meine, kein Lebewesen schottet Kinder ab, wenn sie klein sind. Es muss ja mal die Stabilität bekommen von der Geborgenheit und ja, Nähe, Wärme.
Wie sehr zwingt man ein Kind zum Aufräumen? Wir haben vorhin darüber geredet, es ist wichtig für das Kind, dass es mit den Materialien, dass es das Wohnen erlebt, dass es die Geborgenheit spürt. Wir haben über Ordnung geredet in den vier Wänden. Ich habe ein total chaotisches Kind. Und ich will dir das eigentlich mitgeben. Hey, wir haben die Sorge an unserem Produkt, wir müssen es ausstellen. Wie sehr?
Gute Ordnungssystem. Wo das Aufräumen nicht aufwendig ist, wo es schnell gemacht ist.
Ja. Also Körbe, Tag
rein. Körbe zum Beispiel, oder bei mir hat jetzt einfach jedes Bett unten dran eine riesen Schublade gehabt.
Ja.
Die war steil gewesen, ein Teil war noch mit Kleidern gewesen, weil sie ja keine Kästen hatten. Und ein Teil war einfach, alle Spiele sind dort drin gewesen. Oder ich hatte Kisten gehabt, da sind jetzt halt da die Playmobiles reingekommen, und da ist das reingekommen. Da habe ich gesagt, schau, du musst es nur da rein tun.
Ja.
Und sie hat nachher dann, muss ich ehrlich auch sagen, auch immer Freude gehabt, wenn sie drauf geräumt war.
Ja.
Aber sie müssen dann nicht stundenlang. Das kackt sie eh gerade an. Das Kind kann man nicht länger als 20 Minuten aufräumen lassen. Also, ja, gewissen Alter. Oder halt auch, ich weiss, das hat meine Mutter auch noch sehr oft gemacht. Hat gesagt, gell, Titi, heute wir mal dein Pult miteinander aufräumen. Da haben wirklich einfach nur die Schubladen und wieder alle Farbstifte gespitzt. Und das war das Fächchen für den Radiergummi, das für den Filzstift, das für das. Sie hat es mit mir gemacht, sie hat mich halt auch langsam daran angeführt. Und heute ist es einfach ritualisiert, es ist logisch.
Das Thema Trend möchte ich nochmal aufnehmen, weil das ist ja überall, oder? Trend, da ist wieder der Trend und jetzt geht es in diese Richtung. Und natürlich, eben, das Wohnen ist da natürlich nicht davor gefeit, Trend, Wohnfarben. Und wie sehr ist das doch wichtig als Interior Designerin, dass man da doch ein bisschen am Puls der Zeit ist? Oder ist das etwas, wo du klar sagst, hey, das, was an mich ankommt, das kann ich verwerten und alles andere lasse ich ruhen? Oder wie gehst du mit dem?
Ich glaube, der Trend tut dem unterschwellig halt einfach auch extrem beeinflussen. Also extrem nicht, aber er beeinflusst dem eigentlich. Also das geht auch, man sieht irgendwie auf Instagram wieder etwas oder dort wieder ein schönes Buch und so. Also aber einen Trend gibt's für mich eigentlich gar nicht, weil wir so eine riesen Vielfalt haben. Wollte ich jetzt irgendwie auf Bohemien, wollte ich jetzt irgendwie auf so 70s oder wollte ich Organic und Slow Living und weiss der Gucker was machen. Man hat alle Möglichkeiten und ich glaube irgendwie dort kommt auch wieder der Punkt von der Individualität. Ich werde ja von allem irgendwie bestückt. Also ich sehe alles und zupfe eigentlich das raus, was mich berührt. Es kann jetzt eine Art und Weise zum Beispiel es könnte Accessoire sein, es könnte Beschläge sein, es kann eine Farbgebung sein. Und die Komposition, die ich dann daraus mache, das ist das Eigenwillige und das Individuelle.
Mhm.
Und das ist für mich eigentlich das Grösste, kreativ.
Mhm.
Und nicht kreativ in dem, dass man kopiert, sondern die eigene Komposition.
Mhm.
Und die kann einem auch niemand nehmen.
Mhm. Und die ist vor allem unabhängig von jeglichem Trend.
Voll. Mhm. Und die ist einfach unique. Und ich denke, das macht eigentlich für mich einen Interiordesigner aus.
Mhm. Mhm. Du bist ja jetzt kurz vor den 60.
Ja, es geht noch anderthalb Monate.
Und du bist jetzt auch wieder an einem Punkt, wo du dich zwar jetzt nicht 180 Grad neu erfindest, aber wo du auch wieder sagst, hey, es ist eine Etappe in meinem Leben, ist jetzt auch wieder zu Ende. Ich wollte etwas Neues, ich wollte in eine neue Richtung gehen. Und wo man ja doch, also jetzt, vor allem ich als 43-jährige Frau sitze dir gegenüber und denke, wow, so geil. Ich meine, das Leben ist noch lange nicht zu Ende. Man kann sich immer wieder neu erfinden. Ob jetzt das aus einer, ja, man kann sich immer wieder neu erfinden. Ist das für dich ganz selbstverständlich? Oder bist du auch so ein bisschen, oh, okay, jetzt fängt nochmal ein neuer Abschnitt an. Hätte ich jetzt vielleicht auch nicht gedacht? Oder wie ist das für dich?
Ich glaube nicht, dass es ein komplett neues Erfinden ist, sondern der Weg geht einfach weiter und das kommt irgendwie auch aus einer Leidenschaft raus. Und also der Schritt, den ich jetzt gehe, es ist auch mit der höchsten Sensibilität, wo stehen wir? Also was sagt mir meine Umwelt? Was zeigt mir meine Umwelt auf? Wo sind wir Menschen? Was haben wir für ein Verhalten? Was kann ich einem Menschen geben, den ich jetzt spüre, braucht er? Und ich glaube, wir verändern uns auch so. Ich meine, wir haben eine heftige Zeit mit Corona hinter uns. Das hat wahnsinnig viel aufgerüttelt in den Menschen rein. Wir haben zu vielen Sachen ganz ein anderes Bewusstsein bekommen.
Mm-hmm.
Dann müssen wir uns auch verändern.
Mm-hmm.
Und wir müssen uns auch verändern von dem, was wir anbieten.
Mm-hmm.
Das ist für mich ganz logisch. Und einfach immer achtsam sein und neugierig. Neugierig mm-hmm. und leidenschaftlich. Das zwingt mich auch. Es zwingt mich nicht. Es ist sogar eine Stimulation, hey, wow, es geht weiter, es kommt etwas Neues, ich will in das neue Bötli reinsteigen und mit dem weiterfahren, wo führt mich das nachher an? Und das führt mich dann wieder ins nächste Bötli rein. Es hört einfach nie auf. Es ist eine Leidenschaft.
Mm-hmm.
Ich habe eigentlich immer, mein ganzes Leben war in Zehnerschnitten gewesen.
Zehnerschritte, okay.
Mm-hmm.
Spannend.
Ja, total. Und ich glaube auch, nach 10 Jahren darf man auch sagen, das habe ich jetzt wirklich gelebt.
Ja.
Ich habe nicht einfach wieder etwas gemacht und, oh nein, fällt mir doch nicht den Tag wieder weg.
Ja.
Ich hatte einen Aufbau, ich hatte eine Phase, in der ich es gehabt habe. Es hat Phasen gegeben, wo es schwierig war. Ich habe es durchgezogen, ich habe etwas aufgebaut. Aber mir rührt ja nichts weg. Das macht mich halt eigentlich zu dem, was ich heute bin. Und
absolut.
Es sind so viele verschiedene Abschnitte jetzt in meinem Leben und ich freue mich. Ich freue mich jetzt wieder auf das, was kommt, weil jetzt sehe ich den Menschen wieder viel mehr im Zentrum.
Du hast deinen Laden ja gehabt, also du hast ihn ja immer noch, aber sehr aktiv bist du jetzt in den letzten 10 Jahren gewesen und du hast eigentlich ja gerade jetzt retail-technisch, die letzten 10 Jahre sind ja sehr entscheidend gewesen. Hat angefangen mit online natürlich, die Online-Shop-Situation, man hat noch nicht recht gewusst, okay, schlägt das ein, schlägt das nicht ein, dann das ganze Social Media, das gekommen ist, dann klar als richtige Faust ins Gesicht natürlich Corona, wo aber für viele Retailer auch wieder eine unheimliche Chance auch gewesen ist. Wie erlebst du Retail heute? Was ist das für ein Modell? Wird das Modell in dem klassischen Bereich, wie man es jetzt, es teilt sich jetzt auf zwischen online und stationär. Gewisse Stationäre haben auch ein bisschen online. Wie geht das weiter? Jetzt einfach so aus deiner Erfahrung.
Ich glaube, es ist recht gespalten. Neumitzdurren finde ich den Retail sensationell, wenn man einen direkten Kontakt zum Endverbraucher hat. Und sich auch darf eingeben mit der Beratung und darf dabei sein, wo man ihn irgendwie empfängt, wo er mit einem Bedürfnis in den Laden kommt und ihn nachher kann entlassen, dass er happy mit einem Teil rausgelaufen ist. Aber irgendwann finde ich es auch ein total alter Zopf. Weil es ist etwas Neues gekommen mit dem Online. Wir haben auch schlussendlich Lieferanten, die uns eigentlich auch konkurrieren und ihre Produkte auch wieder anbieten online. dann weiss ich nicht, wieso braucht es uns dann an der Front.
Mhm.
Aber eigentlich braucht es uns extrem, weil ich glaube, Begegnung hat nach Corona noch viel einen grösseren Stellenwert bekommen.
Mhm.
Und das war meine Herausforderung gewesen. Okay, gut. Begegnung ist im Zentrum, aber so jeden Tag offen haben und eigentlich rund um die Uhr immer alles können haben, und möglichst gestern, nicht heute, das ist einfach vorbei und das ist auch keine Wertschätzung an dem gegenüber, was man kaufen darf und was man sich zuführen darf. Und ja, wenn man es halt irgendwie wieder sich rar macht und das Produkt rar macht, hat das plötzlich wieder einen Stellenwert.
Mhm.
Unglaublich.
Ich habe letztens einen Post gemacht auf Instagram, wo ich gesagt habe, der Pain Point von der Endkunden, also von deinen Kunden jetzt, ist unter anderem zum Beispiel einfach die Überflut an Produkten. Man weiss gar nicht mehr. Eigentlich, wenn du jetzt sagst, ich brauche eine Lampe, keine Ahnung, wo ich schauen kann. Mhm. Also klar, Lampe bei Google, und dann weisst du mittlerweile ja sowieso, ja, okay, gut, der am meisten gezahlt hat, der ist das Oberste. Heisst aber noch lange nicht, dass das etwas, was für mich passt, oder eben die Individualität hat. Und dann habe ich gedacht, hey, weißt du, auch noch interessant, vielleicht eine neue Berufsrichtung oder so könnte sein, ist, dass sich das der Retail Curator, also jemand, der einem eigentlich an die Produkte dann eben anführt. Also der Wert von dieser Person ist, dass er weiss, wo man was findet.
Ich glaube, das ist vor allem mein Job, den ich im Moment mache, der Support.
Ja.
Wie komme ich an das an?
Genau.
Also sie wissen schon mal gar nicht, was. Also
richtig.
Ich muss ihnen das wie können aufzeigen, gehen wir in die Richtung oder in die Richtung, ich finde dir das.
Genau.
Und ich glaube, das ist eben auch der Untergang vom Retail. Ich kann 20 Taschen haben, aber ich kann sicher nicht die richtige Tasche, wenn der Kunde reinkommt.
Ja.
Und da muss ich halt auch sagen, rein finanziell, das ist einfach auch ein Untergang.
Ja.
Oder sie suchen den Stuhl.
Mhm.
Und auch, ich kann 100 Stühle haben, aber keiner ist bequem für sie. Also das ist unglaublich. Also es ist auch mega schwierig.
Mhm.
Es ist mega schwierig, weil ich kann ja nicht die Stühle vom Lieferant holen und sie dürfen mal eine Sitzprobe machen. Mhm. Aber wenn ich für ein Sofa 12 Tonnen anlege, würde ich doch einfach wissen, ob es bequem ist.
Mhm.
Aber es kann auch Möbel laden, kann nicht so viel Sofa haben.
Und das ist eben vielleicht genau auch noch der Punkt, wo so in das Unglücklichsein mit ihnen manifestiert, dass man sich dann eigentlich zufrieden gibt mit etwas. Oder, ja, gut, dann bestelle ich halt den Stuhl. Ich kann zwar nicht Probe sitzen, aber ja, ist halt ein Vitra. Ich
sage jetzt irgendwas. Du hast im Überangebot.
Genau. Und dann kommst du über. Und eigentlich ist es aber eigentlich nur die zweite Wahl. Und eigentlich schaust du noch einen Tag täglich an etwas an, wo du gar nicht weisst, ob jetzt das dein Produkt ist.
Genau. Ja.
Und das, was macht das mit einem? Oder, das kann ja so ein, Vielleicht hat das irgendwie einen kleinen Groll oder einfach so eine kleine Unzufriedenheit, die man im Alltäglichen gar nicht merkt, aber es baut sich in einem innen auf.
Mm-hmm. Und dann fängt man einfach kompensieren.
Genau.
Und dann geht man ins Konsumverhalten rein.
Ja.
Man tut sich ablenken.
Genau.
Man geht dem nicht auf den Grund. Also was mir noch aufgefallen ist bei mir im Geschäft, die Leute waren überflutet. Das hat sie fast überschlagen. Nicht, weil er jetzt brutal überfüllt war, sondern das hat so viele Sachen gehabt, was ihnen gefallen hat. Sie sind aus und haben nicht mehr gewusst, was sie wollen.
Und haben dann nichts gekauft.
und das so fast angeschaut wie ein Museum. Und das geht natürlich gar nicht, weil dann habe ich meinen Auftrag auch nicht erfüllt. Und mein neues Konzept ist einfach komplett redimensionieren. Und ich muss nicht 6 oder 8 verschiedene Kleiderbrands haben. Ich habe mich jetzt für einen entschieden, wo ich alle können abholen.
Mhm.
Ob auf rockig, ob auf avantgardistisch, auf Business,
ein
bisschen unkonventionell. Und sie sollen Zeit haben, das bei mir auszuprobieren.
Mhm.
Und die gehen glücklich raus.
Mhm.
Und ist für mich finanziell ganz anders tragbar. Und für den Kunden, er ist glücklich. Und die Verkaufstage halt auch kanalisieren und gestalten. Jetzt könnt ihr und nachher ist wieder vorbei.
Mhm. Um auf den Ursprung oder auf den Anfang von unserer Diskussion zurückzukommen. Das war eigentlich dein Erfolgsmodell, gewesen, wo du die Leute auf ihr Zwähle aufgeholt hast. Und eigentlich
das ist gelaufen wie Wahnsinn.
Eigentlich kommst du wieder ein bisschen zurück zu dem Wurzelteil.
Winter ist mehr. Es ist so ein abgetroschener Satz, aber es ist wirklich so.
Mhm.
Oder es gibt Verkaufswochen, da wird einfach meine Küssi-Kollektion und noch ein Plätzchen und fertig.
Mhm.
Es geht nicht mehr.
Mhm.
Aber die freut sich dann auch und sie geht nachher happy zurück und denken, oh wow, ich habe ein Küssi.
Es ist natürlich, ich merke das in der Zusammenarbeit mit den Marken, die ich zusammen arbeite. Es ist, man hat extrem die Fear of Missing Out, oder? Man, auf jeder Hochzeit will man noch mitspielen. Jeder Verkaufskanal will man noch irgendwie penetrieren.
Mhm. Ja. Penetrieren, das ist das richtige Wort.
Mhm. Wo man eigentlich immer sagen, hey, ist das noch Zukunft vom Verkaufen
auch? Ich denke, das ist auch so in dem ganzen Instagram, in den Social Media, immer wieder posten und wieder posten und wieder posten. Das kann genau auch in das Konträre auslösen.
Mhm.
Es ist einfach too much.
Ja. Abstumpfen.
Es stumpft ab und es ist ja dann nicht nur jetzt zum Beispiel ich.
Mhm,
es sind alle, die so einen Laden haben wie ich, irgendwann der Endverbraucher oder der, der das ja betrachtet, der denkt, ja, er zieht das schnell rein und der ist wieder weg.
Da sind wir zwei uns nicht immer einig, also da in dieser Beziehung absolut. Ich sage halt eben, der Unterschied, was er nachher macht, ist die Person, die dahinter steht.
Mhm.
Und die Person, die dahinter steht, jetzt in deinem Fall natürlich du, die Geschichte ist eben interessant. Und du sagst dann, ja, okay, das ist wieder die Frage, mit, okay, wie sehr will man sich da selber profilieren und zeigen? Und klar, das muss jeder selber wissen.
Das ist nicht mit
Persönlichen. Das, genau, aber die Leute musst du ja irgendwo können.
Ich wollte sie können locken. Aber das Erlebnis ist schlussendlich im Laden.
Ja.
Und darum weiss ich auch, der Laden, das ist das Zentrum, es ist das Herzstück. Die Leute kommen gern.
Mhm.
Sie kommen wirklich gern.
Mhm.
Und ich möchte ihnen auch die Chance geben und ich möchte auch wirklich eine Plattform haben, wo man gute Referate hat, auch Schriftsteller, Lesungen, Philosophen, Psychologen, ob es über die Ernährung geht. Es heisst ja Wirts und Weli Welten. Das umschließt eigentlich so viel mehr, als nur ein Kleidungsstück oder ein Möbelstück zu kaufen. Das soll nach wie vor da sein, weil ich würde sehr viel unglücklich machen.
Ja.
Und das würde ich vermissen. Und ich würde es auch vermissen, noch schöne Sachen einkaufen. Ja, das gehört halt einfach auch dazu und das können wieder inszenieren. Aber der Laden muss einfach eine Plattform sein für Begegnung. Definitiv.
Und Begegnung, das ist wirklich etwas, was die Leute suchen. Digital Wahnsinnig. Hin oder her.
Ja. Und auch wenn man halt in ein Restaurant geht, da wird jeder an ein Zweiertischli platziert, damit man gleich keine Begegnung hat. Man muss mit jemandem abmachen und sitzt dort hin. Aber eine Begegnung finde ich auch, ich muss nicht abmachen und einen Termin wahrnehmen und ja nicht vergessen und dann kommt er vielleicht, dann mag ich gar nicht. Es sind halt
einfach organisch sein.
Genau, es muss im Fluss rein sein, es müsste wie an einer Bar, plötzlich steht halt jemand anderen nebenan oder ich komme mit einer Frau in ein Gespräch, wo ich sonst nicht würde kommen. Oder also was sicher ein zentrales Thema ist, ist Kunst, Bilder, Objekte, also das läuft sehr gut und es interessiert mich persönlich auch wahnsinnig.
Ich hatte letztens eine Diskussion mit jemandem und da ist auch das Thema Galerien. Und wie auch die jetzt natürlich auch nach Post-Corona extrem leiden. Und ich habe mir überlegt, weil eben auch im Zusammenhang mit dir, ist echt der Interior Designer, der Interior Decorator, kann das auf eine Art auch der neue Galerist werden? Weil Kunst ist auch ein wichtiger Bestandteil von Wohnen.
Mega.
Und gut, du machst deine Einrichtung und dann hast du dort die Wand. Ja, soll jetzt einfach ich ein Bild anhängen? Also da brauchst du auch wieder eine Art, eben das, ich sage jetzt mal Coaching.
Unbedingt. Also wie, was für ein Bild und wie setzt man es in Szene? Wie hängt man es auf? Wie ist es gerahmt? Ist es nicht gerahmt? Ist es eine Fotogalerie? Das ist im Einrichten. Also man kann mit ganz günstig so viel schöne Wandbekleidungen machen.
Ja. Und eben, ich habe mir überlegt.
Es können Fotos sein von den Kindern auf schwarz-weiß und auf Leinen appliziert. Egal. Und es kostet dann nicht so viel, wie jetzt halt Kunst von einem Künstler, der ein Bild um 5000 Opsi kostet.
Aber eben, ich habe mir wahrscheinlich überlegt, für einen Künstler wird das ein neuer Andockungspunkt sein, nämlich der Inneneinrichter.
Aber da wäre Schnalz noch nicht so. Aber er hat im Instagram auch so Apps, wo er seine Bilder gerade so kann präsentieren kann, in einem Einrichtungsobjekt.
Ja, kann ich.
Und ich glaube, das macht wahnsinnig viel aus, weil man sieht es dann gerade in der Räumlichkeit, weil die Leute haben kein Vorstellungsvermögen.
Nein, ja. Ja, nein, das habe ich wirklich gedacht, wenn die Leute nicht mehr in Galerien gehen oder auch die Hemmschwelle halt, obwohl es da günstigere Galerieformate heutzutage gibt, aber trotzdem eben, ja, dann irgendwie 1000 Stutz für ein Bild und ich dann doch nicht richtig weiss, wo soll ich jetzt das anhängen, dass da eigentlich der Inneneinrichter eigentlich dort wie so ein bisschen die Rolle vom Galerist schon fast auch ein bisschen übernimmt.
Ich habe ein gutes Beispiel, eine Freundin von mir, die ist Hörakustikerin und der hat seinen Kunden gehabt und der malt.
Yeah.
Und hat nicht das Geld gehabt, also dass er das Hörgerät hätte können kaufen, so 100%, und hat dann halt das Bild noch gegeben zur Anzahlung. Und irgendwann bin ich bei ihr gewesen und gesagt, ja, schau mal, und der hat mir das Bild geschenkt und so, wir haben es gerade in den nächsten Kuh da. Die holt das einmal oben runter. Dann hat sie es oben runtergeholt und hat gefunden, wow. Sie hat gesagt, gefällt dir das? Und ich dachte, super. Dann sage ich, hey, schau, ich würde es dort und dort anhängen. Sie ist ihr rübergefallen, sie hat gesagt, Priska. Wir haben nicht gewusst, was machen mit dem Bild. Wir haben sie nächste gut getan.
Ah, spannend.
Sie hat mega schön ausgesehen.
Ah, lustig. Ja. Und du hast gerade gesehen, wo. Und
gerade sofort. Das ist einfach so. Ich glaube, das ist jetzt wie eine Begabung. Ich weiss nicht, ob man das wirklich lernen kann, aber das ist einem einfach wirklich in die Wiege gelegt. Und wenn man halt die Begabung hat und dann das noch mehr in Schulen, ja.
Ich finde es einfach noch interessant, oder? Wir sind so in einer, die ganze Optimierungsgesellschaft, oder? Eben, wo anfängt beim eigenen Körper, nachher weiter übers Gesicht, Essen, Kosmetika, nachher Kleider natürlich, dann Autos, alles, was man von außen sieht. Das Wohnen ist ja immer eigentlich dann irgendwo mal am Schluss, oder?
Es ist Schweizer, ja.
Es ist, genau.
Und im Italiener ist es noch schlimmer.
Ist noch schlimmer. Und die leben
der Ferrari steht draussen und innen sieht es aus wie im Keller.
Und für all die Bereiche, die vor dem Wohnen kommen, hat man eigentlich Betreuungspersonen. Eben ein Fitnesscoach, man hat eine Kosmetikerin, man hat einen Businesscoach,
ja,
man hat eine Psychotherapie-Tante, was weiß ich. Und beim Wohnen nicht. Und was Wohnen eigentlich? Oder ich meine, wie viel
Strom ist?
Ja, vor allem, wie viele Stunden liegen wir im Bett? Oder?
Aber wir haben Wohnberater.
Ja, aber die, ja, wir haben im Wohnberater. Selbstverständlich. Aber eben, ich sage,
wir haben Architekt.
Und die finanzieren sich aber über den Verkauf von Möbeln. Und das ist ja dann die andere Diskussion. Oder? Ich gehe in einen Laden rein und ich sage, grüezi Herr Müller, wir brauchen ein neues Wohnzimmer. Dann macht er mir da einen schönen Plan. Vielleicht kommt er sogar zu mir heim. Und nachher finde ich irgendwann, ah ja gut, okay, du weißt was, das Sofa, das können wir im Fall auch online bestellen. Und schwupps, ist er weg. Und unter dem leidet ja
er die sieht Wohnberater. Aber nur ein Teilstück. Er interessiert sich eben gar nicht, wer ist das überhaupt. Er sagt, oh, da haben wir wieder etwas Neues. Und jetzt sind wir da die hohe Boxspringbett. Und dreht er ja jedem so ein Boxspringbett an. Und früher war es ein Häuslernest gewesen. Es ist jedes Mal etwas anderes. Und das finde ich eben gefährlich. Die sind so, der Maler kann dich beraten von der Unterlage, was du für eine Farbe sollst nehmen, bis eine Dispersion oder Kunststoff, so zwei kann nimmst. Aber nicht vom Konzept. Die hat nur eine Schnellbleiche. Und das ist der Sanitär.
Der Ausführer, sozusagen.
Genau. Und der Sanitär, der kann dich nicht beraten, wie das ein Badzimmer aussehen soll. Er sagt, oh, das ist jetzt ganz neu gekommen, das kann ich jetzt nur empfehlen. Am meisten sage ich immer, wenn ich jetzt jemanden einrichte, sage ich, nicht auf die Handwerker hören. Weil die sind ja nicht die Ästheten und die machen nicht das Einführungs- Interview.
Sind ja, super die verkaufen, ihrem Fach. Und die verkaufen einfach auch das, was relativ zügig und relativ einfach.
Genau, das, was sie kennen.
Genau.
Ja.
Ja.
Sie nehmen bis jetzt heute immer noch Arwa. Arwa. Sie kennen nichts anderes. Vielleicht noch Dornbracht. Ja.
Keine Ahnung, von was du redest. Aber. Ja.
Ja. Ja, das ist also das finde ich mega gefährlich. Und das ist auch oft bei den Schreinern. Also, wenn man jemanden hat, der dann noch gleich ein ästhetisches Feingefühl hat, hat man wirklich, also, fast ein Sechser im Lotto.
Eben, es ist die Mischung zwischen Ästhetik, aber auch natürlich das Produkt.
Es muss ein Kosten. Also meine Aufgabe ist auch, aus jedem Handwerker können das Optimum rausholen, dass er für meinen Kunden das Optimum kann geben kann. Dass es nachher so zugeschnitten auf den Kunden ist. Aber das kann ich nur machen, wenn ich ein Verständnis habe, was ist der Job vom Sanitär, vom Maler, vom Gipser, vom Fugner, was es da alles noch gibt, vom Schreiner.
Mögen dich die Leute?
Mega.
Schon?
Ja, es hat einen Prozess gebraucht. Zuerst am Anfang haben sie immer gesagt, ja, es ist ein schwarzer Teufel, der kommt und was meint die überhaupt? Und redet sie nicht einmal unser Dialekt, aber die hat mich heute richtig gern, weil meine Stärke ist lösungsorientiert sein. Manchmal geht's halt technisch nicht. Aber sage ich, doch, das muss jetzt einfach gehen, dass wir da keinen Absatz haben. Oder, also, und es geht immer. Mhm. Und das mit ihnen gemeinsam erarbeiten, die haben wir richtig gern nachher. Mhm. Nicht ihnen das Gefühl geben, oh, ist ja nur der Handwerker.
Ja, ja.
Wir sind alle im gleichen Boot. Ist eigentlich scheissegal.
Mhm.
Jeder braucht der eine wäscht die andere Hand. Es ist einfach so.
Ja, und ich denke auch, du gibst ihnen gegenüber eine Wertschätzung zu ihrem Beruf, oder?
Unbedingt. Und wir haben wahnsinnig gute Handwerker in der Zentralschweiz.
Ja.
Sie haben wirklich eine Berufsethik, eine Berufsmoral, sind pünktlich, sind sauber und das schätze ich auch.
Mhm.
Und das Gefühl gebe ich ihnen auch sehr gern.
Gibst du es gerne zurück?
Ja, ja.
Noch zum Schluss, du bist dran eine eigene Küssi-Kollektion. Gut, jetzt, wie ich gehört habe, du hast auch in dem Erfahrung, du hast ja das schon in der Vergangenheit gemacht.
Ja.
Aber jetzt willst du wirklich auch dort nochmal Gas geben mit so einer eigenen Kollektion.
Ja, ich vermisse es.
Du vermisst es zum Kreieren?
Kreieren und Umsetzen. Also das Umsetzen, ich habe halt einfach sehr gute Kanäle, die sich auch über die Jahre ergeben haben.
Ja.
Und ich bin jetzt noch ein bisschen auf der Suche von den Stoffen, bis ich endlich das finde, was ich will. Es sind jetzt die ersten Prototypen da, aber es befriedigt mich noch nicht.
Ja.
Aber das muss auch nicht pressieren, das darf stehen, der Prozess, der muss nicht unter Druck sein, den darf man nicht beschleunigen, es kommt, wenn es kommt, und dann ist es gut. Mhm. Auch wenn Leute für mich produziert haben, auch die Handwerker, ich setze sie nie unter Druck.
Mhm.
Ich sage, dann und dann muss es fertig sein, weil dann geht das in die Hose.
Mhm.
Ja. Ein guter Verbund sein mit den Handwerkern, ich brauche alle.
Ja.
Aber ein Koordinator, also das finde ich recht schön, wenn du gesagt hast, wir haben für alles irgendwie eine Fachperson, aber für das nicht.
Ja, oder es wird einfach noch nicht so geschätzt, weil...
Aber im Ausland hat man das schon.
Ja. Es wird so als selbstverständlich oder so wie ich es erlebe, es wird so selbstverständlich genommen, dass, der beratet mich jetzt noch in der Einrichtung und ich zahle dann das Sofa.
Mhm.
Und auf das Sofa will ich dann im Fall noch 10% Rabatt, weil es ist ja eh viel teurer da bei uns.
Mhm. Mhm.
Und ich finde die Mentalität, also, ich finde auch, logisch, man soll sich nicht über den Tisch ziehen, aber es ist immer davon, was komme ich über für das Paket.
Mhm.
Und ich sage meinen Kunden, sage ich, und die Diskussion haben du und ich auch schon gehabt, ich meine, hey, wenn du in ein Reisebüro reinlaufst und du willst eine Reise buchen, entweder, ich weiss, das bei von mir persönlich, und irgendwie beim Globetrotter, keine Ahnung, du da wie gesagt, schauen Sie, die Beratung kostet 100 Franken, wenn Sie bei uns buchen, dann tun wir Ihnen das abziehen.
Mhm.
Und sonst kostet das einfach 100 Franken. Das ist unsere Zeit, das ist unsere Expertise, das ist unsere Ausbildung. Das ist fertig, oder? Wegen dem gehe ich ja in ein Reisebüro.
Mhm. Mhm.
Ich habe ja Zeitersparnis durch das.
Ja.
Und das ist in der Inneneinrichtungsszene, ist das noch nicht, da getraut man sich noch nicht so für eigentlich den Service, den Dienst, die Dienstleistung, die man erbringt, etwas zu verlangen, weil ich verdiene ja dann an der Marge vom Produkt. Aber eben, dort wird es auch immer enger, oder? Weil erstens mal, eben, die Marken gehen direkt an den Markt. Komme ich sicher irgendwo ein bisschen mehr Prozent über bei irgendeinem Onliner.
Es läuft halt sehr viel über das, oder man kauft bei dem Kuchen, weil der jetzt halt auf 50 Kuchen ein besseres Produkt, also einen günstigeren Preisangebot gemacht hat.
Mm.
Also was mir so ein bisschen ein Anliegen wäre oder ein Wunsch wäre, ist, dass eigentlich Architekt und Innenarchitekt mehr Hand in Hand arbeiten können und dass ein Architekt auch sehr gerne mal mehr auf einen Innenarchitekt zukommen und
seine Meinung abholen.
Meinung abholen, genau. Mhm. Weil sie machen das ja, ich weiss das auch von meinem Ex-Mann her, also, der Architekt sagt dann gerade in dieser Standardwohnung, kommt der Boden rein, kommt die Küche rein, kommt das WC rein. Sie vertiefen sich gar nicht wirklich. Mhm. Es ist halt dann einfach so Standard. Aber auch die Standard kann, sagen sie mir, wir haben halt nur das und das Budget.
Ja.
Aber es kommt ja gleich schon drauf an. Also was nimmt man denn für eine Farbe oder was nimmt man für Beschläge? Das ist matchentscheidend. Ich komme immer mit dem alten Beispiel. Also, ob ich jetzt an dieser Bluse einen schwarzen Knopf oder einen rosa-roten habe, ist eine andere Bluse.
Mm-hmm.
Es ist mit dem gleichen Aufwand, mit dem gleichen Budget, kann es anders aussehen.
Mm-hmm.
Und das passiert nicht.
Mm-hmm.
Wenn ich auch heute sehe, noch ganze Blöcke, die neu gemacht werden, und dann haut es in der Standardküche rein, und dann kostet irgendwie so ein 3,5-Zimmer, wo ich knapp 3'000 Stutz muss sagen, also, und so was hätte ich wohnen, und so eine Küche.
Mm-hmm.
Also deine Wohnung ist ja sicher auch nicht ganz günstig. Mm. Wenn du denkst, was jetzt du für eine Küche bekommen hast.
Mm. Absolut. Ja, es geht halt, es ist das extrem Vereinheitlichte. Also, es ist der Abklatsch.
Es ist so keine Innovation. Und wenn ich denke, wenn wir jetzt nur bei den Nordländern ein bisschen schauen, es ist einfach komplett anders. Das gibt es gar nicht, so wie da. Also muss ich auch sagen, ein IKEA, das hat einfach sackstarke Designer. Mhm. Und sehr lösungsorientiert, halt auf einem kleinen Platz. Mhm. Ich denke, das Potenzial ist einfach noch überhaupt nicht angeknackt oder es wird nicht gebraucht.
Wieso?
Oder es sind einmal die Zeit, die marokkanischen Plättchen sind doch so, jetzt hauen sie das überall rein. Das ist eh schon ein langer Zopf und passt ja gar nicht. Es wird jetzt einfach gemacht. Schade.
Wieso, du hast ja zweimal gesagt, ja, bei uns in der Schweiz. Wieso meinst denn du, ist es bei uns in der Schweiz so?
Schweizer ist sehr angepasst. Er ist sehr, sehr angepasst. Er ist nicht innovativ. Und er denkt total wirtschaftlich. Und er denkt für 50 Jahre, das muss in 50 Jahren noch gut aussehen. Mhm. Wissen wir, was in 50 Jahren ist?
Mhm. Ja.
Also, das finde ich ganz eine komische Haltung. Also, nicht, dass ich für Wegwerf bin, aber irgendwie, ich muss nicht einen platten Boden machen, weil er einfach total pflegeleicht ist. Vielleicht übernehmen dann meine Kinder das Haus und reissen die Blättchen raus. Also das Argument verhebt für mich einfach nicht. Wir können nicht für 50 oder 100 Jahre denken.
Nein, und das auch, was die letzten 2-3 Jahre ja sowieso zeigen, oder? Wir
genau.
Wissen, was übermorgen ist.
Genau.
Ja.
Und wolltest du noch wissen, wie es mein Wunschhaus wäre?
Ja, natürlich. Ich habe gemeint, du wohnst schon in deinem Wunschhaus, aber okay.
Nein, überhaupt nicht. Nein, überhaupt. Also, ja. Aber wenn ich könnte bauen, wäre für mich definitiv ein Holzhaus. Und zwar mit dem Prinzip von Holz 100. Das hat mich mega fasziniert.
Was ist Holz 100?
Das ist ein neues, also das ist ein Verfahren. Die haben kein Kunststoff und kein Isolationsmaterial im Gebäude innen.
Ja.
Und die schichten das Holz auf 42 cm dick.
Aha.
Also?
Ja.
Das sind Platten, die werden dann so ein bisschen verschoben und immer dann zusammengepresst.
Ja.
Und die Leitung und alles wird reingefräset. Ja. Es ist vom Prozess her, das zu planen, wahnsinnig anspruchsvoll.
Ja. Ich
konnte das ganze Haus so dürfen mitbegleiten und mitbestimmen.
Ja.
Es ist ein altes Heimatchen, das abgerissen worden ist und 1-2 wieder aufgebaut worden ist. Aber hypermodern, aber alles mit dem Holz 100.
Okay.
Das Thomaholz. Mega spannend und sehr energetisch. Nur gesund für einen Menschen.
Also das heisst, alleine die 42 cm
ist die Isolation und alles ist gewährleistet.
Nicht wahr?
Mhm. Reines Holz.
Und das wird durch die Pressung, lässt das wirklich nichts mehr durch? Ah, spannend.
Richtig, richtig spannend. Dort drin hat sich sehr viele Leute vertieft, aber es ist halt noch ein grosser Kostenpunkt.
Ja. Woher kommt das Holz?
Zum Teil gibt es Sättige, die jetzt mit dem Holz 100, die sagen, wir arbeiten nur mit inländischem Holz, also nur von da.
Mhm.
Aber sonst kommt sehr viel von Österreich und von Polen.
Okay.
Mhm.
Haben wir eigentlich noch genug Holz?
Ja.
Okay.
Wir müssen schauen, dass wir nicht überwaldet.
Ach, sogar?
Ja. Ja.
Ah, spannend.
Wird recht viel ausgewaldet. Also seit ich im Wirtswili wohne 20 Jahre lang und da wird jedes Jahr zweimal geholzt, denke ich immer, hey, lasst doch die Bäume stehen. Die Natur wächst sehr schnell nachher.
Ja.
Mhm.
Okay, interessant.
Ja, auch ein interessantes Heizsystem. Energie, die nachwächst.
Mhm. Ja, aber hast du das CO2, oder?
Ah ja, das haben wir das andere.
Besser. Ja, du.
Ja.
Andere Diskussion.
Ja, aber ich denke eben auch schon so energetisch, also man einfach an einem Baby schon mitgeben kann. Also es schmeckt, also wenn man schon ein Arfenzimmer.
Ja, Wahnsinn.
Es ist einfach, das sind... Und ich sage immer, das fängt bei Null an.
Mhm. Also Prägung.
Mhm.
Prägung, wie man wohnt.
Mhm.
Wie wichtig einem das ist.
Mhm.
Ja. Ich muss ehrlich sagen, ich habe ganz einen interessanten, für mich ganz einen interessanten Mindswitch gehabt. Meine Putzfrau hat nicht mehr kommen. Ich hatte eine Putzreiz gehabt, etwa 3 Jahre lang. Und dann ist ja egal, für was ich komme, nicht mehr. Und dann so, oh, Scheiße, jetzt habe ich wieder keine Putzfrau. Und dann habe ich wieder angefangen, meine Wohnung selber zu putzen. Weil ich einfach so gefunden habe, ich habe jetzt momentan keine Lust, wieder auf die Putzfrauensuche gehen. Und dann hast du wieder jemanden, den du nicht kennst. Und du musst wieder alles erklären. Kein Bock.
Ja, sie kommt in deinen Intimbereich.
Ja, und irgendwie habe ich so, intuitiv habe ich so gefunden, momentan wollte ich das nicht. Ja, und dann habe ich meine Wohnung wieder jetzt selber putzen. Und das ist im Fall wirklich hochinteressant für mich. Plötzlich nehme ich meine Sachen wieder in die Hand. Mhm. Weißt, okay, jetzt räume ich da wieder alles ab, tue das abstauben. Okay, stell es wieder. Ah, was habe ich denn eigentlich da? Ah, das können wir auch wieder mal abstauben. Das ist ganz ein anderer Bezug, habe ich jetzt wieder überkommen. Ja, für meine Wohnung. Du räumst
bei dir selber auch auf.
Ja.
Und es ist und reinigend.
Total. Du bist immer wieder am, weißt du was, jetzt könnte ich mal den Schrank
aber jetzt hast du einen springenden Punkt, das ist doch genau das, wo wir ganz am Anfang angefangen haben. Die Leute stellen immer wieder rein.
Ja.
Und immer etwas mehr.
Ja.
Und das ist jetzt bei mir im Laden auch so gewesen. Über 10 Jahre immer etwas mehr.
Ja.
Und ich musste die Handbremse anziehen und sagen, fertig, runterfahren.
Ja.
Und erst dann, wenn man das eben auch pflegt und hackt, spürt man, was man, wie viel das man hat.
Ja,
und man
ja.
muss sagen, habe ich das mal angehabt?
Ja, ja.
Abfahren?
Ja, ja, voll, voll.
Oder in der Küche plötzlich hat man so viele Frischhalteboxen auf jeglicher Art und Weise. Sagen, abfahren, weg,
ja.
weg, weg.
Ja, der Bücherwand. Plötzlich denkst du, hey, was habe ich da eigentlich? Das wird noch nie gelesen. Weg.
Ja, ja, ja.
Ja, ich habe plötzlich wirklich gemerkt, hey, Moment, eigentlich macht mir das jetzt gerade mega Freude, weil ich bin wieder ganz nah bei mir und meinen Sachen. Ich pflege meine Sachen plötzlich wieder. Ich schaue, dass es ordentlich im Sinn von, lässig, das habe ich einmal noch, oder brauche ich das noch? Einmal wieder diese Entscheidung.
Aber schau jetzt, das ist so spannend, du sagst die Wertschätzung selbst an einem Material, und man sagt immer, es ist ja alles nur eine Organisationssache.
Mhm.
Also weisst, Beruf und Kinder und alles.
Mhm.
Also schiebst du einfach ein Kind tagelang in eine Kinderkrippe.
Mhm.
Klar ist es organisiert. Aber du hast das Kind den ganzen Tag nicht in der Hand gehabt.
Mhm.
Du hast es nie gespürt, du hast es nie geschmeckt.
Mm-hmm.
Du hast nie eine Ahnung gehabt, wie fühlt sich das Kind.
Mm-hmm.
Ist tragisch.
Ja. Ja.
Und dann so, dass eigentlich ist es immer wieder der gleiche Schlüssel.
Mm-hmm.
Das ist die Wertschätzung.
Die Wertschätzung am einzelnen Organismus gegenüber.
Ja.
Ja. Ja, das ist das, und das ist ja etwas, wo
wir... Wohnen ist der Ursprung. Ich meine, wir haben Höhlen gesucht, wir haben Zelt gemacht, wir haben mit Ästhütten gebaut. Das ist der Ursprung. Und wenn der ja schon nicht stimmt, das ist ein Horror. Wo ist denn die Intimität gewährleistet und wo ist der Schutz und alles? Das macht wahnsinnig viel aus.
Und ich glaube, das sind sich viele Leute gar nicht bewusst. Und das Leben würde sich eventuell 180 Grad kehren, wenn man vielleicht dort anfangen würde.
Darum sage ich auch immer, das Einrichten, der Interior Stylist oder Interior Designer, es geht um so viel mehr. Ich habe auch noch einen guten Geschmack und ich kann auch noch ein bisschen gut einrichten. Ich muss sagen, ja, geh du heim. Es geht doch gar nicht um das. Es geht wirklich nicht um das. Es geht um viel mehr.
Ja, aber es ist natürlich auch eine Art wie ein Hebel. Oder durch ein schönes Wohnen kannst du natürlich wieder ganz vieles frei machen. Wenn ich nach Hause komme und ich fühle mich dort geborgen, ich kann mich zurückziehen und ich kann Kraft tanken an dem Ort und am nächsten Tag gehe ich wieder raus in die weite Welt und am Abend komme ich wieder zurück in mein Nest eigentlich.
Und ich komme gerne heim, weil es eine Ordnung hat.
Ja. Ja.
Ich habe jetzt gerade eine krebskranke Frau so begleitet, die geht hier rüber. Die sagt, du, bevor ich ins Bett gehe, ich tigere von Raum zu Raum, ich kann mich nicht satt schauen. Und ich gebe mir selber Mühe, um die Ordnung beibehalten, weil sie einfach merkt, was es mit ihr macht. Dass sie glücklich ist und auch stolz ist auf das, wie sie lebt und wie sie es jetzt hegt und pflegt. Und ist jetzt auch wieder parat, zum Leuten empfangen. Sie sagt, sie hat alles nur noch angeschmissen. Also sie hat es einfach versiffen lassen. Und jetzt hat sie das erste Mal so der Effekt, wow, das ist meine Höhle. Und da gefällt es mir. Und es stimmt genau für ihren Ablauf. Das ist richtig schön. Und das macht mich total glücklich.
Ja, das glaube ich. Das glaube ich.
Und um das geht es.
Ich habe es genau zum Schluss noch. Jetzt Decluttering. Ich habe letztens, als ich so ein Gruppencoaching mal mitgemacht habe, ist das Thema gewesen, wie tut man sich selber, wie gibt man sich selber wieder Kraft und wieder Power, wenn man vielleicht auch mal wirklich ein bisschen dran ist. Und Decluttering, wir kennen das Gefühl alle, eben, du gehst in einen Raum, es ist ein Riesenpuff und du fängst alles an rauszunehmen. Okay, alles sortieren, gut, dann ist der Raum vielleicht halb leer, dann komm, also streichen wir gerade noch die Wand oder putzen wir den Boden oder wie auch immer. Und nachher räumst du wieder alles ein. Und nachher kommst du in den Raum rein und wow. Und du kannst an einem Tag 100 Mal wieder in den Raum reinlaufen, weil er gibt dir so viel Kraft.
Ja.
Und das ist die Cluttering. Und das kannst du sogar im Hirn machen, ohne dass du es wirklich machst. der Ablauf nur schon, um zu überlegen, okay, jetzt räume ich alles auf, jetzt räume ich alles aus, okay, alles draussen.
Kanalisieren.
Und jetzt schaue ich den schön aufgeräumten Raum. Das gibt einem schon so einen Aufwind. Das finde ich mega krass.
Jetzt sagst du genau, du sagst alles, um was es geht, in meine Richtung.
Ja.
Und es ist egal, ob es ein Restaurant ist oder ein Coiffeurladen. Ich hasse es, in einen Coiffeurladen zu gehen, wo ich hunderte von Produkten sehe. Das will ich nicht. Hey, ich muss doch die zeigen, ich muss die verkaufen. Sage ich, hey, du überflutest die. Es macht mich nichts an, zu kaufen.
Ja, spannend.
Du hast es jetzt selber gesagt, es geht eigentlich nur um da.
Hey Priska, vielen herzlichen Dank.
Danke vielmals auch, ebenfalls.
Ich hoffe, es war für dich angenehm gewesen.
Ja, sehr. Ich hoffe, ich habe dir irgendwie aufschlussreiche Antworten
geben. Ja, nein, ich finde es mega spannend. Und eben, ich habe dir das schon letztens gesagt, ich finde es einfach wirklich so toll, einfach Frauen auch wieder zu sehen, wo eben auch, wo schon viele Karrieren vielleicht hatten und viele Lebensabschnitte erlebt haben. Und einem würde sagen, nein, es geht weiter und ich habe ein neues Projekt und ich will das noch erleben und das will ich noch sehen und dort will ich mich noch einbringen. Und ich finde das für mich persönlich, das ist eine extreme Inspiration. Und das Interview hat das nur noch mal mehr gezeigt.
Leben.
Ja. Und Mut haben.
Auf meinem Status steht, I trust in future.
Ja.
Auch wenn sie nicht so hätte ich ausgesehen, aber es ist einfach so.
Genau.
Geht weiter.
Absolut. Danke vielmals.
Danke vielmals.
Wow. Hey, cool, habt ihr bis dahin mitgeschaut. Für uns ist immer jedes Mal so ein tolles Erlebnis, können die Interviews zu führen. Es ist so schön, auch diesen Menschen einen Platz zu geben, dass sie ihre Meinung sagen können. Und darum, hey, jeder Like, jeder Follow hilft uns extrem, das Format aufrechtzuhalten. Darum, wenn du bis dahin geschaut hast, herzlichen Dank für dein Engagement. Und bitte auch Kommentare oder Fragen an die jeweiligen Personen. Und folgt uns auch auf Instagram. Wir verlinken alles da unten. Verlinken. Und hey, mega cool, sind ihr dabei gewesen. Und bis zum nächsten Mal. Sag, dass das gut war.